Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von MTOM Stories, der Podcast, wo ich mit vielen Leuten, mit vielen interessanten, inspirierenden Leuten aus Mettenhof spreche und herausfinden darf, wie sie ticken, was sie erlebt haben, was sie ausmacht. Und heute spreche ich mit Kami. Kami ist 20 Jahre alt, ist in Kiel geboren und aufgewachsen und studiert ab Winter, ab Herbst Spanisch und Sprachwissenschaften. Und ich bin schon richtig gespannt. Erstens, viel über deine Kindheit zu erfahren, aber auch eben über deine Motivation, dich mit Sprache auseinanderzusetzen und was das mit Identität zu tun hat. Also fangen wir doch mal direkt an. Kami hat mir heute einen Sound mitgebracht, den ich auch erst raten darf. Das ist nämlich Tagesordnungspunkt 1, liebe Leute. Wir machen das hier der richtigen Reihenfolge nach. Ich frage nämlich meistens die Leute, ob sie mir ein Geräusch mitbringen wollen, das ich dann raten darf. Und das Geräusch erinnert dich entweder an zu Hause oder an etwas anderes Schönes. Und ich habe ja kluge Ohren. Gucken wir mal, ob ich erraten kann, was dieses Geräusch ist. Oder ob ihr auch erraten könnt, was das Geräusch ist.
Ich hoffe, dass es nicht zu laut ist. Okay, es geht los.
Okay, ich habe ein Knistern gehört.
Ich spiele es nochmal ab.
Ah, okay, das ist tricky. Ist es draußen entstanden oder drinnen?
Drinnen.
Ist es in der Küche entstanden?
Ja.
Ich habe direkt an so was Brutzelndes in der Pfanne gedacht, irgendwie so an Küchen und sowas.
Mhm, habe ich tatsächlich auch gedacht beim Anhören gerade.
dann ist es so knisternd irgendwie gewesen. Was knistert denn so? Hast du noch einen kleinen Tipp für mich?
Also die Person kann es tragen.
Oh, in der Küche?
Ja, auch woanders, nicht nur in der Küche.
Okay, es ist also gar nicht so küchenrelated, wie ich dachte. Okay, eine Person kann es tragen. Ist es ein Kleidungsstück? Das Geräusch im...
Ich weiß nicht, ob man das Kleidungsstück nennen kann. Accessoire, würde ich eher sagen.
Accessoire, dann ist es wie so eine Kette.
Ja.
Armband. Oh, schön.
Ich habe versucht, das Geräusch der Handkette meiner Mutter zu reproduzieren.
Schön.
Sie hat, sie trägt so ein Armband, ja. So ein Pandora-Armband, wo so kleine Charms dran sind, schon was über 15 Jahre, glaube ich. Und immer, wenn sie kocht, hört man in der Küche, dass sie irgendwas macht wegen diesem Geräusch halt, ne? Ja. Wegen diesem Armband. Und das erinnert mich halt mega an meine Kindheit.
Voll, oh schön. Ja. Schön, weil das ist einfach sowas, das ist doch immer da gewesen, oder? Dieses
und
Geräusch.
Manchmal habe ich auch Armbänder an, die halt ein bisschen mehr drauf haben. Und dann hör ich dieses Geräusch irgendwie so, hä, meine Mutter? Nee.
Oh cool. Ja, so ein ähnliches Geräusch habe ich auch ein bisschen. Also wir wurden mal gefragt vor ein paar Wochen, welches Geräusch erinnert dich eben an zu Hause oder an Kindheit? Und dann... Deswegen finde ich es total schön, dass du mir dieses Geräusch jetzt gezeigt hast.
Gerne.
Und ich glaube, mein Geräusch wäre nämlich auch meine Mom. Sie hat früher sehr viel in der Küche gesungen, wenn sie da irgendwas vorbereitet hat. Und deswegen so meine Mutter, wie sie halt irgendwas singt. Aus der Küche. Aber es muss auch in der Küche irgendwie sein. Weil irgendwie,
ein bisschen distanzierter.
Genau. Ja. Ich chill so in meinem Zimmer und ich höre sie so von weiter weg, so wie sie dann da irgendwas summt. Und dann irgendwie, und ich weiß genau, sie reibt einen Apfel oder irgendwie sowas.
Ja.
Das hat sie viel gemacht, ja.
Bleibt so im Kopf und das ist irgendwie schon krass. Mhm. Ne? Und man verbindet ja direkt auch Momente damit und Gefühle. Und dann
ja, direkt zur Heimat und so. Apropos Heimat, ist das die Küche, die auch in Mettenhof, wo du aufgewachsen bist?
Ja, das ist auch die Küche in Mettenhof.
Wo habt ihr denn in Mettenhof gewohnt? In welcher Ecke?
Wir haben, wenn man sich Mettenhof so anschaut auf der Karte, haben wir südöstlich gewohnt. Stichwort die Ecke bei Kaufland. Also nicht die Familie-Ecke, sondern die Ecke bei Kaufland.
Okay.
Und da sind wir 2011 eingezogen, zusammen mit meiner Mutter, ihrem vergangenen Partner und meinen zwei Geschwistern. Und meine Mutter wohnt dort immer noch mit meinen Geschwistern. Ich bin aber 2023 oder 2024 ausgezogen. Genau, seitdem lebe ich nicht mehr dort.
Du hast mir ja so eine Aufnahme gezeigt vorhin von eurem Haus, da irgendwie von der, was war das, der 9. Stock, das sah so cool aus. Ey Leute, wenn ihr es gesehen hättet, das war so Sonnenuntergang, 1000 bunte Wolken und einfach die weiteste Ferne, die man sich vorstellen kann. Ja. Das ist so schön. Aber noch ein anderes Hochhaus daneben.
Mhm.
Hast du im, nein, du hast, ne, wo hast, von wo wurde es aufgenommen? Von eurem Haus?
Und ja, also wir haben so einen Voreingang. Das hat ein ganz, also ich würde sagen, viele Hochhäuser im Mettenhof haben immer so einen Voreingang, bevor man in die Wohnung eintritt. Und damals war dieser Voreingang geschlossen. Wir hatten Fenster, aber dieser Voreingang dient so zum Brandschutz. Deswegen wurde er geöffnet und ist auch für alle zugänglich, die im Gebäude wohnen. Und die wohnen ja im 9. Stock. Und wir haben dann halt Blick auf, naja, das ganze Mettenhof-Einkaufszentrum, den weißen Riesen, den du gesehen hast, den Skaterbahn halt, die dort ist. Und ja.
Das, da hast du ja hammerzentral gelebt.
Ja, ja.
Ich habe nämlich kurz auch gedacht, war das der weiße Riese? Ich habe das nicht mehr so genau präsent gehabt, aber es, wow.
Mhm.
Da konnte man dann auch dann halt auch einfach alles überblicken, oder?
An sich schon. Also ich fand, also manchmal stand ich da auch, habe ein paar Leute beobachtet. Mhm. So, man kann nicht genau sehen, was da so abläuft, aber das ist immer Bewegung eigentlich.
Ja.
Ja.
Cool. Und hat man sich dann so getroffen auf diesem Voreingang mit den Nachbars? Oder?
Ach, das gar nicht. Also da wurde erst 2020 geöffnet und davor konnte man da nur mit einem Schlüssel rein, den wir hatten.
Mhm.
Und ich glaube, den Nachbarn ist es gar nicht bewusst, dass sie da hoch dürfen.
Mhm.
Meistens kommen aber Kinder oder Jugendliche zu uns hoch und sind da halt manchmal unter sich und wissen gar nicht, dass dass wir da wohnen. Ne? Und meistens freut sich meine Mutter nicht so sehr, weil wir halt kleine Kinder zu Hause haben.
Ja, fair.
Und sie dann immer ist, ja, bitte, mach keinen Mist und so. Ja. Ne? Wir haben Kinder hier und so. Und dann, aber kein Problem, dann gehen die halt wieder.
Ja, fair. Süß, du hast noch Geschwister.
Ja, also und wir hatten noch Nachwuchs dann im Mettenhof. Wir hatten zwei kleine Geschwister von meiner Mutterseite. Die sind 2017 und 2019 geboren worden. Sind jetzt auch schon ziemlich groß und wachsen, so wie ich jetzt auch da auf.
Ja.
Sogar mehr, weil ich bin ja nicht dann auf der Ecke geboren worden, sondern woanders.
Mhm. Aber du bist da aufgewachsen.
Ja, also ich bin dahin gezogen, als ich 6 war und da bin ich dann auch in die 1. Klasse gegangen.
Ja.
Ja, da hat so mein Schulleben angefangen.
Wo bist du zur Schule gegangen?
Ich bin auf, die beste Grundschule in Mettenhof, auf die Hallenberger Teichschule gegangen.
Yes.
Von der 1. bis zur 4. Klasse. 1D, 2D, 3D, 4D bei Frau Kielholz.
Warum? Was macht diese Grundschule zur besten Grundschule Mettenhofs?
Ich muss sagen, ich glaube, da spricht mein Stolz ein bisschen heraus, so ehrlich zu sein. Also ich weiß gar nicht, ob wir momentan, also mittlerweile mehrere Grundschulen haben, aber ich glaube, wir haben nur 3 in Mettenhof. Einmal die am Göteborgring, die Hallenberger Teichschule, die halt zentral, also mitten im Mettenhof ist und dann nochmal die Max-Tau-Grundschule, glaube ich. Und also ich finde, dass die Grundschule halt einmal vom Standort her perfekt angebaut ist. Also von mir zu Hause aus war sie nicht weit entfernt und es gab einfach so viele Wohnorte, die der Schule halt irgendwie sehr nahestanden, sodass viele Kinder von verschiedenen Wohnorten in Mettenhof halt zur Schule zu Fuß gehen konnten. Das fand ich halt so mega cool.
Ja.
Und wir hatten einfach an sich, der Bau der Schule fand ich mega schön, finde ich noch sehr schön. Wir haben einen tollen Schulhof gehabt und noch einen Hinterhof, den Freizeitpark, so haben wir das genannt, der auch zugänglich für andere Menschen ist. Ne? Da haben wir den blauen Gummi, da kann man Fußball spielen und auch ein Fußballfeld und die Hallenberger Teichschule heißt ja auch so, weil sie am Hallenberger Teich platziert ist. Da ist ja noch ein Teich an der Schule, der das auch mega schön ist.
Premium.
Ja,
wirklich.
Auf jeden Fall. Ja.
Wow. Ich weiß noch, wir hatten so 2 große Bäume bei uns in der Grundschule und die waren dann immer so, wir haben immer Fangen gespielt und unter den Bäumen konntest du nicht gefangen werden. Und das war dann die Zone und jetzt passt auf, Mii haben wir das immer genannt. Wie habt ihr, hattet ihr auch so eine Zone, wo man nicht gefangen werden konnte bei solchen Spielen? Und wie hieß diese Zone?
Wir hatten auf dem Freizeitpark öfters gespielt, also meine Klasse. Und wir hatten da so Klettergerüste sozusagen. Und ich weiß nicht, wie wir das Spiel genannt haben. Es war so tickermäßig.
Ja.
Aber wenn du auf irgendwas drauf standst, dann konntest du nicht mehr getickt werden.
Ja, ja.
So. Mhm. Und dann hingen wir an den Seilen halt da und geklettert. Und das war ja, da konnte man nicht getickt werden. Ja.
Gab es dafür so einen Begriff? Also so, das ist dann so Freio oder Klippo oder irgendwie sowas. Denn ich habe mich mit Leuten drüber unterhalten und alle haben ein anderes Wort dafür gehabt. Und bei uns hieß das Mi, aber ich kenne wirklich Menschen, die haben gesagt, ja, bei uns hieß das Freio. Da konntest du nicht getickt werden oder halt Klippo oder so, solche komischen Sachen.
Also ich kann mich gerade nicht mehr erinnern, aber ich bin mir sicher, dass wenn eine Person kam und mich getickt hat und ich aber schon auf irgendwas drauf war, dass ich meinte, nein, und dann das Wort, ne? Aber so. Ich kann mich nicht erinnern.
Fällt dir so heute Nacht wieder
ein? Ja, wahrscheinlich.
Klassiker. Ja, cool. Wie ging es danach für dich weiter, nachdem du auf die weiterführende Schule gekommen bist? Auf welche bist du dann gegangen?
Also, meine Mutter hat mich tatsächlich dann in ein anderes Stadtteil geschickt. Mhm. Ich bin dann auf die Gesamtschule in Hassig gegangen. Die war mit dem Bus so 20 Minuten entfernt. Und das war, glaube ich, wirklich so mein erster Herzschmerz, den ich hatte.
Voll.
Weil alle meine Freunde aus meiner Klasse halt alle auf dieselbe Schule gegangen sind. Also, wir haben in Mettenhof ja 3 weiterführende Schulen, glaube ich. Einmal das LEG, das THG, die 4 sogar. Die Nielsen-Schule und die Max-Tau, glaube ich zumindest.
Okay.
Und ich habe noch eine ältere Schwester.
Ja.
Die hatte das Privileg, sage ich mal, auf Mettenhof in die Schule zu gehen. Ich hatte halt keine Gymnasialempfehlung bekommen in der Schule, sodass ich auf eine Real-Gesamtschule gehen musste oder sollte.
Mhm.
Und meine Mutter hat sich halt entschieden, dann ein anderes Stadtteil zu wählen, weil sie halt, ja, leider diese Vorwürfe hatte gegenüber dem Schulsystem in Mettenhof und nicht wollte, dass ich auf die Schule Mettenhof gehe. So, meine Schwester war auf dem Gymnasium da und ihr ging es gut und ich hatte nicht verstanden, warum ich das nicht durfte.
Mhm.
So. Und das war für mich die ersten 2 Jahre dann auch echt schwer, weil ich meine Freunde dadurch auch verloren habe.
Kann ich voll verstehen. Warum? Also hast du es inzwischen herausgefunden, was das Problem da war?
Ich habe meine Mutter oft gefragt und sie hat halt auch selbst als Einwohnerin Mettenhof hat sie halt so dieses Bild von, okay, sozialer Brennpunkt, gefährlich, asozial, kann nichts werden.
Mhm.
Und ich hatte ja Bekannte auf den Schulen, wo ich mir dachte, okay, also sehe ich jetzt nicht so. Und da war ich, okay, meine Mutter ist auch eine andere Generation, sie versteht nicht so wirklich so, wie das System funktioniert. Und sie weiß auch nicht, dass die Leute wollen, dass man halt diesen Stereotyp von diesem Stadtteil so reproduziert und sie macht das halt und ich war so, okay, es wurde am Ende nur das Beste für mich und dann war das halt diese Entscheidung.
Aber nein, wie heartbreaking, wirklich, also weil dann sind ja alle deine Friends einfach woanders und dann musstest du komplett von Neuem anfangen dort.
Und die waren auch alle in einer Klasse, das weiß ich noch.
Gott.
Weil die Wahrscheinlichkeit ist auch nicht so hoch, dass man in eine Klasse kommt, aber die haben es geschafft. So, das war echt traurig.
Oh,
aber ich muss sagen, es kamen viele Kinder aus meiner Grundschule dann auch auf dieselbe Schule mit mir. Und ich war zwar nicht eng mit denen befreundet, aber trotzdem hatte ich Gesichter halt, die ein bisschen familiär waren.
Ja, das ist schon mal ganz gut.
Und ich muss sagen, auf meiner Grundschule war der, mehrheitlich waren halt Kinder auf der Schule mit Migrationsgeschichte. Und das war für mich halt komplett normal.
Mhm.
Und als ich dann nach Hasse gegangen bin, habe ich dann auch schon mehr Kinder gesehen, die ich halt als weiß gelesen habe.
Mhm.
Und das war dann jetzt nicht irgendwie angsteinflößend, aber schon, anders, weil man dann doch in der Minderheit war irgendwie.
Ja.
Und das war nochmal ein anderes Gefühl als Kind.
Okay, spannend. Das heißt, davor war das ganz anders. Und dann hat sich das quasi, als du nach Hasse kamst, so gedreht und dann waren mehr weiße Kinder dort auf der Schule.
Ja, also im Vergleich.
Mhm.
Und als Kind hast du jetzt nicht so den Durchblick, so was das eigentlich bedeutet für dich und warum die Sachen so sind, wie sie sind. Aber trotzdem ist die Schule in Hasse sehr bunt. Also das will ich jetzt auch gar nicht so betiteln, als wenn da jetzt nur weiße Kinder, so ist es nicht.
Spannend, denn hast du als Kind dann gar nicht, also so in der Grundschule zum Beispiel, wurdest du auch gefragt, so warum du nicht weiß bist? Gab es das irgendwie?
Bin ehrlich, eigentlich nicht. Also ich bin einfach von Phänotyp her auch ein bisschen dunkler so.
Ja.
Und da wurde halt manchmal schon gefragt, woher ich komme.
Mhm. Aber auch von anderen Kindern? Oder?
Ja, auch von anderen Kindern. Okay, auch, ja. Also von anderen Kindern mit Migrationsgeschichte. Mhm. Ich hatte in meiner Klasse, wenn ich mich richtig erinnere, halt wirklich sehr viele Nationalitäten. Also wir hatten also Leute aus Kurdistan, aus der Türkei, aus Albanien, aus Kosovo, aus Kasachstan, Russland.
Ja.
Ne? Und es gab niemanden, der halt dieselbe Nationalität geteilt hat wie ich. Und da wurde halt schon gefragt, ja, woher kommst du denn so, weil du siehst nicht so aus wie ich oder Leute aus meinem Land. Und das war dann auch in Ordnung. Und ich war so, ja, da und da. Und dann war es aber dann auch egal.
Absolut. Ich frag nur, weil ich bin ja so auf dem Dorf und der Grundschule war so weiß. Okay, ich glaube, ich war die einzige Person of color für Jahre. Dann haben wir irgendwann mal eine andere, die war, ihre Familie war auch geflüchtet und sie war auch gute 4 Jahre älter als wir alle. ich habe leider ihren Namen vergessen. Aber ich war wirklich, die ersten 3 Jahre war ich die einzige Person of color. Und Kinder, weiße Kinder haben mich dann halt nicht gefragt, woher ich komme, aber sie haben gefragt, warum bist du denn so dunkel? Ich konnte es einfach nicht erklären. Ich war so, ja, also kann ich dir jetzt auch nicht so gut sagen. Also. Aber ich fand das damals schon irgendwie weird, diese Frage. Und es ist was anderes, das finde ich auch heute noch, wenn halt andere People of Color einen das so fragen, weil dann weiß ich so, das ist irgendwie, es geht so, es ist ehrliches Interesse und ich sage nicht, dass es nicht weiße Menschen auch haben können, aber es ist es hat eine andere Dynamik. Und
ja, voll.
Genau, deswegen, ich finde es voll schön, dass du das halt, dass du da anders aufgewachsen bist. Denn auch meine spätere Schule war auch sehr, sehr weiß. Ja. Auf jeden Fall.
Das sind also eine ganz verschiedene Realitäten, die man da durchlebt. Vor allem in der Schule, das macht so viel aus.
Ja, ich wäre voll gerne mit so vielen verschiedenen Leuten irgendwie aufgewachsen, mit verschiedenen Backgrounds, mit so vielen Einsichten und Perspektiven und einfach. Das stelle ich mir halt voll auch bereichernd vor irgendwie.
Also es ist, also ich möchte das jetzt nicht reduzieren oder irgendwie
fair,
ne? Aber also die Person, unabhängig davon, woher sie kommen, so sind einfach auch toll, wie sie sind. So, ne? Und man hat als Kind einfach halt gar nicht drauf geachtet, woher jemand kommt. Weißt du, es war so unwichtig irgendwie, ich weiß nicht, weil es war nie ein Problem. Ne? Aber natürlich gab es auch in der Grundschule Dinge, die problematisch waren so im Nachhinein, wenn ich so dran denke. Oder auch so Dinge, wo man sich so denkt, das ist interessant, das ist an anderen Schulen bestimmt nicht so, ne?
Ja, zum Beispiel?
Zum Beispiel hatten wir eine Situation, die ich bis heute so tief in meinem Gedächtnis habe, das habe ich niemals vergessen. Wir hatten Geburtstag von einem Schüler und ich glaube, er war türkischer Herkunft. Und er hatte Geburtstag und ich glaube, in Deutschland ist es ja voll normal, dass man zum Geburtstag so Sachen mitnehmen muss. So Süßigkeiten oder Kuchen oder so. Also das war bei mir immer so in der Schulzeit. Man hat immer was mitgenommen für die anderen Mitschüler. Und dann ist halt seine Mutter mitgekommen und hat halt so einen Topf mit Couscous mitgebracht. Und halt für uns so kleine Schalen. Süß. Und dann haben wir da alle so um 9 Uhr morgens Couscous gegessen.
Cool.
Und ich fand das war einfach krass. Also es war einfach so cool und so was anderes und das war so lecker. Und ich weiß auch ganz genau, wie sein Couscous schmeckt. Der war so lecker. Und ich fand das so schön, weil die Mutter hat sich auch so gefreut über die Kommentare. Ich weiß leider nicht mehr, was die Lehrer gesagt haben oder wie die reagiert haben. Ja. Aber das war, komm schon. Lieber habe ich Couscous um 9 Uhr morgens als so ein Lolli. So.
Ja, nee, komm, geh mir weg mit dem Lolli, ganz ehrlich.
Ja, also ich fand das so cool und das sind so Eindrücke, die man als Kind so früh schon sammeln kann. Ja. Also man lernt irgendwie und also Essen ist ja auch ein Teil der Kultur und ich finde das so wichtig, dass man halt sich von jeder Kultur ein paar Sachen anschaut. Und das war einfach mal so ein Geschenk, weißt du?
Ja, ich liebe Couscous. Ich liebe auch, also ich finde,
es gibt so viel Leckeres. Also wirklich, man darf, also das kann man sich nicht hingehen lassen.
Stimmt, ich wollte nochmal zurückkommen. Du hast vorhin nämlich etwas gesagt. Du meinst, das ist irgendwo auch gewollt, dass das Stereotyp reproduziert wird, dass in Mettenhof halt irgendwie Dinge anders laufen. Wie hast du das gemeint?
Also mir ist halt aufgefallen, ab dem Zeitpunkt, wo ich ausgezogen bin, Und ich auch viel mit Menschen zu tun hatte, die nicht aus Mettenhof kommen und nicht aus dem Kreis kommen. Und auch Menschen außerhalb Kiels. Ich war eine Zeit lang in einer anderen Stadt und auch unter Menschen, die irgendwie aus Kiel kamen, dann richtig random. Und da ist mir aufgefallen, dass einige Personen halt nur bestimmte Stadtteile kannten. Rosse, der hat die Innenstadt, die Wieg, die Holtenauer. Und einige Orte wurden halt nicht genannt, die halt, wie ich weiß, in Kiel halt nicht so gut angesehen werden. Und ich habe mich auch schon gefragt, warum das so ist. Und ich habe natürlich auch in Kiel gearbeitet und musste ja auch oft angeben, wo ich wohne. Und zu dem Zeitpunkt habe ich noch im Mettenhof gewohnt. Und da waren halt immer auch immer die Reaktion, Mettenhof? Und ist doch schwierig und gefährlich. Und ach, kann man da rausgehen? Und
kann man da überhaupt sein?
Ja, kann man da leben? Und ich so, okay. Und ich finde das, ich glaube, jeder aus Mettenhof kann bestätigen, dass es in Mettenhof, natürlich, ich glaube, in jedem Stadtteil gibt es gefährliche Ecken, so ist es nicht. Aber, also muss ja auch nicht übertreiben, man wird jetzt nicht abgestochen, wenn man da so vorbeigeht. So, also das kann man, also muss wirklich auf dem Boden bleiben, das ist ein bisschen zu viel. Und ich hatte halt oft manchmal so den Eindruck von Leuten, dass sie halt so dachten, dass Menschen aus Mettenhof halt so gar nichts haben. Also erstmal so vom sozialen Ding her halt also überhaupt nicht irgendwie integriert sind oder mega asozial sein und dass Kinder voll perspektivlos sind. Und ich habe ja auch in manchen Schulen gearbeitet und da waren die Leute auch immer so, ich würde niemals am Mettenhof an die Schule gehen und da unterrichten oder, oder Garten oder Wellingdorf, was auch immer. Und dann war ich immer so, okay, ja, komisch. Ja, ihr könnt weiter die Kinder hier unterrichten, aber warum müsst ihr schon Unterschiede machen bei den Kindern so früh, abhängig vom Standort?
Also, dann will ich euch auch gar nicht im Mettenhof haben, wenn ihr schon so da reingehen würdet.
Nein, nein, nein. Und das fand ich halt immer so halt schade, weil es gibt halt dem Stadtteil so, schon so einen Ruf und das kann halt wirklich einen Einfluss haben später so, wenn du irgendwo arbeiten möchtest oder vielleicht auch so im persönlichen Leben, weiß ich nicht, dass du jemanden kennenlernst und die Eltern finden das irgendwie nicht cool, dass du, ne, so jetzt dramatisch gesehen, man weiß es ja nicht. Ich finde das halt mega schrecklich für die Kids und ich meine, naja, als Kind hast du nochmal, bist du ein bisschen beeinflussbarer, sage ich mal. Und das macht ja auch was mit einem, wenn einem gesagt wird, du kommst aus einer Szene, die richtig asozial ist und gefährlich und aus dir wird nichts werden, weil du halt von da bist.
Ja, scheiße.
Man kommt, also, das ist so, wie wird sich das ändern, wenn die Menschen nicht die Perspektive halt ändern?
Ja.
Natürlich auch die Perspektive von einem selbst, ne? Also, ich muss sagen, ich bin ja noch relativ jugendlich so, aber als ich noch jünger war, hatte ich natürlich auch so, war ich das cool, so im Ghetto zu wohnen und so und aber mittlerweile habe ich mir gedacht, okay, ist so ghettohaft, das ist jetzt auch nicht. Also,
ja. Ich finde es schön dort, ehrlich gesagt. Man sieht so viele Familien, es ist so naturreich. Ihr habt einen Teich, ihr habt Grundschulen, ihr habt da den Kaufland.
Ja, also ich
finde es schön dort.
Ich finde es mega schön da. Also jeder hat ja seinen Geschmack so, auch von Architektur und so weiter. Ja. Aber ich sehe keinen Grund, den Stadtteil als hässlich zu betiteln oder unwohnbar oder irgendwas ähnliches.
Leute sagen über ganz Kiel, dass Kiel hässlich ist, aber Kiel wurde ja auch einfach ganz viel zerbombt und deswegen finde ich, ist es auch logisch, dass dann einfach viele Häuser einfach auch so aussehen, als wären sie schnell wieder hochgezogen worden. Und ja, und ich finde deswegen, auch in Kiel gibt es halt hässliche Stadtteile, so der Sophienhof ist ja zum Beispiel die ganze Ecke da am Bahnhof, ist alles wirklich gar nicht schön. Aber dann geht man halt in bestimmte Stadtteile und je nachdem, was man dann auch schön findet, kann man in jedem Stadtteil schöne Orte finden.
Das finde ich auch, und
deswegen so, hast du eigentlich einen Lieblingsort in Mettenhof gehabt?
In Mettenhof? Oh, muss ich überlegen. Also ich fand meine Ecke immer ganz schön. Also auch meine Aussicht, so die Ecke fand ich immer richtig schön. Aber ich mochte es auch in Richtung Heidenberger Teich zu gehen und da einfach mich irgendwo hinzusetzen. Ja. Ein bisschen zu schauen.
Ja.
Das hat mir schon gereicht. Wir haben auch den Domäntal. Den habe ich tatsächlich erst ganz spät entdeckt. Der ist wirklich so an der Grenze zu Kronzagen. Ich weiß gar nicht, vielleicht zählt der auch schon zu Kronzagen. Ich bin mir unsicher. Aber ich sage auch mal, er zählt zu Mettenhof jetzt.
Ich finde auch, Mettenhof, ihr solltet das claimen einfach. Ich bin da wirklich mal mit dem Rad auch hin und es war so toll da.
Ich fand das mega schön. Und was ich also richtig toll Mettenhof finde, wir haben so viele, wie nennt sich das denn nochmal, so öffentliche Sporteinrichtungen, also Basketballplätze, Fußballplätze und so ähnliches. Und das ist für mich immer so das Highlight, wenn ich so irgendwie so spazieren gehe oder so, dann höre ich so, keine Ahnung, die Basketballer prellen gegen die Zäune und jeder spielt und dann spielen so, der ganze Hof spielt Fußball im Sommer, so bis spät in die Nacht, das ist so ein nostalgisches Gefühl und es ist, auch wenn man nicht dabei ist, man sieht es einfach und es ist schön.
Es hat einfach Leben so und irgendwie auch Community.
Auf jeden Fall, das ist ein gutes Stichwort, also die Community in Mettenhof ist anders, also ich habe das Gefühl, nicht jeder Stadtteil ist so. Mhm. Also zum Beispiel hier, Standort Wiek, ich habe das Gefühl, jeder macht so sein Ding. Also man schaut sich gar nicht an, man sagt gar nicht Hallo, man kennt sich gar nicht. Und in Mettenhof ist es anders. Hier wohnen, glaube ich, nicht so viele Kinder, aber in Mettenhof schon. Und man kennt sich ja durch die Schule. Dann kennt man auch die älteren Geschwister und die jüngeren Geschwister. Mhm. Und dann kennt man die Eltern auch. Und dann sieht man sie, sagt man Hallo und dann... Natürlich, man redet jetzt nicht stundenlang, also ich zumindest nicht, aber irgendwie ist da trotzdem so ein Gefühl von Miteinander.
Ja.
Und das ist irgendwie ganz schön.
Oh, toll. Ja, stimmt, für den Kontext, wir nehmen jetzt gerade aus Wiek heraus auf, weil du bist ja nach Wiek gezogen.
Genau, richtig.
Aber würdest du wieder zurückziehen irgendwann?
Ich habe letztens erst darüber nachgedacht, weil ich weiß trotzdem nicht, ob ich alleine in meinem jetzigen Zustand nach Mettenhof ziehen würde. Erstens einfach rein aus Prinzip finde ich, dass das halt ein Ort ist, der für Menschen mit Familie gedacht ist. Und ich mag es nicht, Menschen den Platz wegzunehmen, wenn ich es gerade eher brauche. Tatsächlich wüsste ich nicht, wo in Mettenhof. Das wäre so mein Dilemma. Ich müsste mich entscheiden, wo in Mettenhof. Und das wäre so, nee, ich kann nicht in die Ecke ziehen, weil ich komme ja aus der anderen Ecke. Das ist ja was ganz anderes. Und tatsächlich weiß ich es nicht. Also ich habe generell so ein Problem mit Kiel. Deswegen weiß ich nicht, ob...
Vielleicht wird es eine ganz andere Stadt bei dir irgendwie.
Ja, wer weiß.
Ja. Gibt es da in Mettenhof, weil wo du gerade meintest, du kommst ja aus der einen Ecke in Mettenhof und dann kannst du nicht in die andere Ecke ziehen, gibt es da so Rivalitäten zwischen so kleinen Bereichen im Mettenhof?
Boah, ich glaube nicht. Ich weiß es nicht, aber ich glaube nicht. Aber es ist schon so ein Ding, dass wenn du zum Beispiel, das weiß ich noch früher, ich habe auf der anderen Ecke gewohnt und meine Freunde halt auf der ganz anderen Ecke und die haben alle auf deren Spielplatz gespielt. Ah. Und dann musste ich erstmal über die Brücke gehen und dann bis zur Helsinki-Straße, die wirklich weit entfernt ist vom Oslo-Ring, dahin laufen, so als Achtjährige. Das war schon anstrengend. Und dann musste ich auch früher nach Hause gehen. Und ich sag mal so, wenn du halt auf einem Fleck wohnst, hast du halt sehr viel um dich. Du hast Spielplätze, du hast halt auch die Einkaufsmöglichkeiten und dann musst du nicht zwingend in einen anderen Bereich gehen, sage ich mal. Ja. Deswegen habe ich das erwähnt. Ja.
Ja, okay, fair. So, apropos die da oben. Übergänge kann ich immer richtig gut. Bin ich extrem gut darin. Ich wollte dich fragen, also du hast mir nämlich vorhin in einem vertrauten Gespräch erzählt, dass du eben auch interessiert bist jetzt gerade an politischen Dingen, also es auch einen politischen Grund hat, warum du Sprachwissenschaften studieren möchtest. Und genau, und da wollte ich dich fragen, gab es so für dich so einen Moment, wo du gemerkt hast, also gab es einen politisierenden Moment, wo du gemerkt hast, okay, das interessiert mich und deswegen möchte ich auch Sprachwissenschaften studieren?
Also unabhängig jetzt von den Sprachwissenschaften und mein Interesse an Sprache, war Politik eigentlich schon immer so ein Thema oder so ein Gefühl, würde ich eher sagen. Ich glaube, ich kann für einige Menschen sprechen, die in Deutschland geboren und aufgewachsen sind, aber nicht so aussehen, wie sich das andere Menschen vielleicht wünschen, dass man halt sehr viel davon abbekommt, vor allem auch als Kind der ersten Generation. Und es war halt immer so da, dieses Gefühl, irgendwas, was einen bedrückt. Und erst in den letzten Jahren versuche ich auch wirklich halt ein bisschen zu durchblicken, in was für ein System wir leben und was es mit uns macht, Menschen mit Migrationsgeschichte, Menschen, die halt nicht in die Norm passen. Und dann noch in Bezug zu Sprachwissenschaften finde ich halt, dass Sprache halt ein sehr, sehr essentieller Teil dieses Ganzen ist. Und für mich ist es halt mega wichtig zu verstehen, warum Sprache so wichtig ist. Und was Sprache für Auswirkungen hat und was für eine Kraft das eigentlich hat und wie das auch ist, wenn man halt die Sprache nicht beherrscht. Das ist ja ganz oft ein Problem, das wir hier haben in Deutschland, dass Menschen sich halt davon irgendwie, das hat davon profitieren, um andere Menschen runterzumachen, weil sie einen nicht verstehen oder weil sie sich nicht ausdrücken können. Mhm. Und auch wegen dem Buch von Tassim, Mama, bitte lern Deutsch, habe ich viel lernen können. Ich weiß nicht, ob du es gelesen hast jetzt letztendlich.
Es steht bei mir zu Hause und ich wollte es noch unbedingt lesen. Leute, lest dieses Buch. Es ist wirklich, wir hatten das im Buchclub von Imbipok und es ist wirklich ein gutes Buch gewesen. Also da habe ich schon richtig Lust drauf bekommen auf das Buch. Und es ist auf jeden Fall das nächste Buch, was ich lese.
Auf jeden Fall. Mhm. Und in dem Buch gibt es eine Stelle, wo er über das Sprachvermögen seiner Mutter redet und dass sie sich im Kurdischen, ich weiß, im Kurdischen gibt es auch mal andere Dialekte, ich weiß nicht, welchen Dialekt sie spricht, aber dass sie sich da mega, mega, mega poetisch und gut ausdrücken kann. Mhm. Das ist für ihn mega inspirierend gewesen, aber im Deutschen konnte sie das halt nicht. Ja. Und da, das war für mich so ein Moment, also manche Menschen erleben so viele Sachen, die sie nicht verstehen können. Mhm. Und das ist für mich wieder so, es ist so unfair, es ist so unfair. Und diesen Menschen muss man viel mehr Zuneigung geben, viel mehr Verständnis geben. Und man darf diesen Menschen nicht mit Wut und Frustration entgegenkommen, weil das brauchen die ja nicht, weil die verstehen das ja nicht. Also die Menschen verstehen ja Gefühle und Zustände, aber die kommen ja eigentlich nur zur Kenntnis, wenn man sie in Worte irgendwie dann übersetzt. Ja. Und wenn ein Mensch diese Worte nicht versteht, dann kannst du nicht mit ihm kommunizieren und auch nicht, du kannst nicht mit ihm auf einer Ebene sein, so rein menschlich. Und es ist einfach ein mega Problem hier, was wir haben mit dem Rassismus in Deutschland, wenn ich das jetzt so erwähnen kann. In dem Kontext mit Sprache, dass ich das kann ich nicht mehr sehen. Ich will das nicht mehr sehen. Mhm. Ich will nicht mehr sehen, dass Menschen aufgrund dieser Sprachbarriere leiden müssen.
Ja. Ich habe auch mich über meine Arbeit jetzt auch viel mit migrantischen Müttern unterhalten dürfen und da auch gemerkt, dass sie manchmal richtig frustriert waren, sich da nicht ausdrücken zu können. Und dass man gemerkt hat, also wir haben viel über Afghanistan gesprochen und dass man richtig gemerkt hat, wie viel sie sagen wollten, aber ständig nach Wörtern gesucht haben. Und dass sie dann, dass das ganz schlimm war, auch dann irgendwie zu merken, so auch so. Also eine Mutter meinte, sie sei wirklich seit Jahren hier und irgendwie sie schafft es nicht, das zu lernen und irgendwie sie versucht es. Und ganz lange wirst du ja nicht mehr zugelassen für Sprachkurse. Also du bist ja auch teilweise Jahre hier und du darfst nicht mal einen machen. Und dann versucht man über YouTube, aber auch das ist super schwer. Und wenn du halt auch nicht mehr, man lernt ja auch einfach besser, wenn man jung ist. Und wenn man dann irgendwie einfach älter ist, dann ist es auch einfach schwer. Und du hast ja noch so viele andere Sachen im Kopf. Und genau, wie war das bei euch zu Hause? Habt ihr da eine Mischung gesprochen oder?
Also ich bin mehrheitlich mit meiner Mutter aufgewachsen und ich bin eigentlich immer mit Spanisch aufgewachsen. Mhm. Also meine Mutter hat mit mir Spanisch gesprochen und ich hatte das Glück, sage ich mal, dass ich noch eine ältere Schwester hatte, die halt Spanisch und Deutsch gesprochen hat, auch wenn wir nur 2,5 Jahre Unterschied haben. Mhm. Aber ich konnte halt auch von ihr viel lernen oder ich hatte die Möglichkeit, mich mit ihr auf Deutsch zu unterhalten. Mhm. Und so hat sich halt meine Bilingualität eigentlich gut so entwickelt. Ja. Bis heute rede ich mit meiner Mutter nur auf Spanisch und im Hinterkopf habe ich aber auch so Gedanken wie, okay, ich könnte jetzt auch mit ihr Deutsch sprechen und dann spreche ich auch manchmal Deutsch, wenn ich die Wörter in Spanisch nicht finde. So. Ja. Aber ich denke mir, versteht sie überhaupt, was ich sagen möchte? Also das ist doch unfair. Mhm. Also ich spreche doch ihre Sprache sozusagen. Ja. Ich kann doch jetzt einfach das sprechen. Und ich habe das Gefühl, dass manche, ich kann nicht für alle sprechen oder für niemanden überhaupt, aber dass eventuell manche migrantische Mütter sich eventuell schuldig fühlen, dass sie die Sprache nicht sprechen können. Aber ich finde das immer so, wie du schon meintest, man hat ja so viel erlebt in seinem Leben und man hat auch im Jetzt so viele Sachen. Und ich bin dir ehrlich, ich hätte dann auch nicht die Kraft, die Sprache zu lernen. Mhm. Und dazu kommt noch, also wie nimmt dich das Land auf? So sind die herzlich, wollen die überhaupt, dass du die Sprache lernst oder nutzen sie das aus, um irgendwelche Vorwürfe in den Raum zu stellen, weißt du? Deswegen finde ich das mit meiner Mutter nicht, also ich bin nie sauer gewesen oder frustriert, dass sie die Sprache nicht hundertprozentig gelernt hat oder sich dafür Zeit genommen hat. Mhm. Ich meine, sie hat 5 Kinder, hat noch ihr Leben und ihr gelebtes Leben muss sie auch noch irgendwie verarbeiten und es ist nicht einfach.
Voll. Also klar wäre es irgendwie wahrscheinlich super praktisch irgendwie, wenn sie besser Deutsch könnte irgendwie, weil natürlich die Gesellschaft spricht nun mal einfach mehrheitlich Deutsch irgendwie. Und dann würde ich, glaube ich, mich voll freuen, wenn die Mutter das dann gut kann, weil sie dadurch auch irgendwie den erleichterten Zugang irgendwie hat.
Ja.
Aber auch gleichzeitig, ich sehe auch einfach, dass eine Mutter von 5 Kindern, mit welcher Zeit? Also irgendwie musst du ja eigentlich, um eine Sprache gut zu lernen, bist du am besten irgendwie 2-mal die Woche bei so einem Sprachkurs. Und mit einmal die Woche eine Stunde Sprachkurs ist es einfach nicht getan irgendwie teilweise. Und es ist einfach super hart.
Ja.
Und dann noch Nebenjob und so weiter. Also ich mache da irgendwie Leuten nicht den Vorwurf, wenn sie einfach Schwierigkeiten hatten, da in diese Sprache reinzukommen. Gerade auch wenn du schon irgendwie 40 plus bist, dann lernt man vielleicht auch nicht mehr so schnell. Das ist ja auch ganz unterschiedlich, wie schnell du dann noch lernen kannst. Und ich sage ja nicht, dass es nicht möglich ist. Ich kenne viele Leute, die da auch gerade irgendwie älter sind und eine neue Sprache lernen, so klar. Aber es ist ja trotzdem einfach eine Hürde da. Und deswegen halte ich das den Leuten auch nicht vor, weil ich einfach glaube, jede Person gibt da irgendwie ihr Bestes.
Mhm.
Und jede Person will auch irgendwie auch Teil einer Community sein. Aber eben dann auch einfach so, wie es einfach am besten geht, sich selbst.
Ja, auf jeden Fall.
Also, und ich finde das irgendwie süß, dass du dann einfach die Sprache sprichst, womit ihr einfach am besten connecten könnt. Also das ist ja auch voll natürlich irgendwie.
Ja, ich glaube, mit der Zeit, also versteht man ja. Also eine Sache ist ja, die Sprache zu verstehen und die Sprache sprechen zu können. Und ja, ich glaube, also ich bin mir ganz sicher, dass meine Mutter, sie versteht alles so vom Ding her. Und sie kann sich auch verständigen, aber sie kommt nicht auf das Niveau im Deutschen, das sie halt im Spanischen hat sozusagen. Und das ist halt, wenn es so arbeitsmarkttechnisch irgendwie, wenn es darum geht, halt vielleicht ein bisschen schwierig.
Mhm.
Aber es ist schon okay.
Ja, man kommt ja irgendwie auch zurecht und so.
Ja, aber ich muss sagen, natürlich gibt es schon Momente, so als Kind, wenn ich so zurückblicke, wo es schon frustrierend war, so bei den Hausaufgaben oder bei anderen Sachen, da konnte dir keiner helfen, weil... Ja,
wir auch.
Ja, das ging halt nicht. Also in Mathe war es halt möglicher oder beim Aussprechen der Buchstaben, aber selbst das ist wieder anders, weil dir eine Person das beibringt, die Sprache nicht beherrscht. Und ich sehe das bei meinen Geschwistern jetzt, die sprechen ja auch Spanisch zu Hause, miteinander aber Deutsch, dass da auch einige Fehler sind. Und ich korrigiere die auch und sage, nee, man sagt das so. Ich bin aber auch nicht sauer auf den, ich sage den auch. Das ist nicht schlimm, mein Bruder meinte das gestern, das war lustig. Also ich sage zu ihm, mein Bruder ist Matteo. Ich sage ihm, Matteo, das war nicht richtig, man sagt nicht, man geht zu, er meinte, glaube ich, zu Kino, ich meinte, man geht ins Kino.
Ja.
Und da meinte er so, ja, nein, ich gehe zum Dats mit meinem Freund Furkan, ich darf das, und so sagte er. Und dann war ich so, Matteo,
ja,
das stimmt, es ist auch nicht schlimm, dass es jetzt falsch war. Ich habe dich nur korrigiert, kannst du gucken, ob du es irgendwie im Kopf behältst. Und du sprichst ja auch zu Hause Spanisch, das ist ganz normal und das ist ja auch nicht schlimm. Ne? Weil er war ein bisschen so, also hat es sich für mich so angefühlt, als wäre so jemand anderes, als wäre so eine andere Art von Mensch, nur weil er zum DATS-Unterricht geht. So.
Mhm.
Und ich hatte halt versucht, ihm irgendwie klarzumachen, dass es halt nicht schlimm
sei
und dass es eigentlich nur eine Hilfe ist.
Ja.
Und dass er halt berichten soll, wie der DATS-Unterricht ist, weil manchmal kann das auch... Ja, in eine andere Schiene ging, glaube ich, in der Schule.
Ja, DATS bedeutet übrigens Deutsch als Zweitsprache, ne? Das ist so ein Schulfach, das irgendwie, wird das verpflichtend für ihn angeboten? Oder?
Ja, also ihm wurde das angeboten und meine Mutter das angenommen.
Okay. Okay, nochmal kurz zu Mettenhof an sich als Abschlussfrage. Gibt es einen Ort, wo du sagen würdest, Leute, die Mettenhof nicht kennen, wo müssten Sie da hin? Um welchen Ort im Mettenhof sollten Sie sich mal anschauen?
Also, ich würde es jetzt nicht als Ort beschreiben, aber ich würde sagen, man muss einmal durch Mettenhof laufen. Mhm. Weil Mettenhof ist miteinander sehr verknüpft. Alle Wege, alle Orte.
Und
meiner Meinung nach muss man beim Russia-Weg anfangen.
Okay.
Und zu Fuß erstmal um den Albokring und Jütlandring einfach mal durchgehen. Irgendwann kommen auch Bahnschienen. Da war ich früher ganz oft. Einmal da lang gehen. Dann kommt man da irgendwo raus an der Grenze an Melsdorf.
Okay.
Das ist ja da auch an der Ecke bei uns. Auch Welten.
Mhm.
Das muss ich sagen, das sind auch wieder Welten. Das ist einfach nebenan, aber wieder eine andere Welt.
Mhm.
Und dann geht man weiter nördlich. Zentral kann man gehen, wenn man möchte, also ans Einkaufszentrum vorbei. Aber ich würde eher präferieren, durch die Grundschule zu gehen. Da ist ja auch der Heilenberger Teich.
Mhm.
Dass man da sich kurz hinsetzt, sich das anschaut. Da kann man auch den Weißen Riesen sehen. Da kann man auch Basketball spielen, wenn man möchte, Fußball, ein bisschen rumklettern, schaukeln, wie auch immer.
Ja.
Dann weiter Richtung Westen, in die Helsinki-Straße rein, Vasastraße rein. Sich einfach mal anschauen, wie die Menschen da leben, Spielplätze, die Kids. Es ist alles ganz süß, alles ganz familiär. Irgendwann kommt man dann Stockholmstraße raus, ist dann wieder auf der Hauptstraße, auf dem Skandinaviendamm, kann man sich einen Döner holen, einen Skandi-Döner. Ich sag euch heute, der Döner, bester Döner für mich, bester Döner in Mettenhof.
Alles klar, alles klar.
Ja, aber leider sehr weit von mir zu Hause entfernt, no, das kann ich mir nicht antun. Und wenn man möchte, kann man dann noch in Richtung Bergenring gehen, Ostring Bergenring. Da sind manchmal so Plätze, die neu sind, also Basketballplätze, die neu sind. Da ist auch eine Seilbahn. Kann man wieder zurückgehen und Richtung Göteborgring, Domäntal und sich das da nochmal anschauen. Und wenn man möchte, kann man auch in den Weißen Riesen gehen, in den fast letzten Stock, weil in den ganz letzten kommt man, glaube ich, nicht, und sich mal die Aussicht von da anschauen.
Wow, okay, ich hoffe, alle haben mitgeschrieben, weil es klingt nach einer richtig coolen Tour. Sogar mit kulinarischer Empfehlung noch so zwischendrin.
Ja.
Richtig stark. Danke sehr.
Gerne, gerne.
Okay, danke für deine Zeit. Danke, ja, dass wir miteinander reden durften. Und ja, ich hoffe, ihr schaltet nächstes Mal wieder rein. Ich wünsche dir noch alles Gute für dein Studium, für deine nächste Zeit.
Dankeschön.
Und genau, bis dann. Bis hoffentlich bald.
Ja.